der Podcast.
Herzlich willkommen zu Folge 50 von Lucke und Hengstmann, dem Politik-Podcast mit Augenzwinkern. Folge 50, ja, das klingt nach einem großen Jubiläum, ist es natürlich auch. Und deswegen begrüße ich heute besonders feierlich meinen Podcast-Partner Sebastian Hengstmann aus Magdeburg.
Ich grüße dich, Tilman Lucke, in nicht Berlin, aber aus Berlin. Du bist gerade wieder unterwegs. Ich versuche besonders feierlich und pastoral zu klingen.
Ach so, ja, stimmt. Jetzt fällt es mir auch auf. Ja, freue mich. Seit fast einem Jahr sind wir hier schon unterwegs und haben 50 also, Folgen. Ja, kann man. Jetzt wäre also allerdings die Preisfrage. Wir haben ja immer gesagt, halbe Stunde.
Genau.
Halten wir nicht immer ein. Und jetzt ist die Preisfrage, wie lang dauert eine durchschnittliche Folge Lucke und Hengstmann? Das ist ganz einfach, auf die Antwort zu kommen. Ihr klickt einfach jede Folge an, hört da durch, messt die Zeit, guckt auf die Stoppuhr und dann wird es zusammengezählt und dann dividiert.
Genau, durch 50.
Genau, und die Antwort geben wir nächste Woche, beziehungsweise die Antwort könnt ihr uns schicken an lucke@hengstmanns.de. Der Gewinn ist eine Freikarte fürs nächste Zungenspitzer-Festival. Also mal gucken, ob sich jemand traut, uns zu antworten und diese schwierige Frage zu beantworten.
Gut.
So, ich wollte noch was nachtragen, beziehungsweise eine Erzählung nachschieben. Du wolltest mich ja fragen, wie der Wettbewerb in Rösrath, bei dem ich letzte Woche war,
bei unserer Aufnahme
gewesen, genau.
Da warst du ja genau zwischen Vorrunde und Finale. Warst du in der Vorrunde so gut, dass du es auf jeden Fall ins Finale geschafft hast?
Ja.
Wie ist es denn ausgegangen, Tilman?
Naja, sagen wir mal so. Also, wenn es noch einen weiteren Tag gegeben hätte, dann wäre ich da auch noch geblieben. Also, ich habe gewonnen, kurz gesagt.
Ich möchte dir gratulieren. Meine Damen und Herren, ich bin stolz und glücklich, meinen 50. Podcast mit dem Gewinner des Rösrather Kabarettpreises.
Ja.
Genau. Rösrather Kabarettpreises. Tilman Lucke. Gab es ein Preisgeld?
Es gab, sagen wir mal, es war wie eine Gage, also in der Höhe einer. Ja, 950 Euro, das ist, wenn man, man ist ja an zwei Abenden aufgetreten, anders als die in der Vorrunde schon. Letztlich ist das, ja, muss man schon sagen, also anderswo wird sowas als Gage ausgezahlt und eben weniger feierlich und da ist eben was los.
Hast du einen Preis bekommen, irgendwas in die Hand?
Leider nicht. Also ich habe irgendwie, der Typ, der das macht, das ist der Jürgen Rembold, der hat da eben seine nach ihm benannte Stiftung und der macht alles Mögliche. Und dann hat er auch noch gesagt, ja, ich mache ja auch Kaffee und so weiter, Lebensmittel und dann hat er uns eine Tasse mit seinem Kaffee geschenkt. Also das könnte ich jetzt als Trophäe da einstellen, da steht aber nichts vom Kabarett. Und ich mache auch Lebensmittelrettung in Verbindung mit Kaffee. Was bedeutet das? Er hat uns allen Teilnehmern einen abgelaufenen Kaffee, also eine Packung Kaffeepulver. Einen abgelaufenen.
Sehr schön.
Also ich finde, man kommt doch rum und erlebt einiges, aber abgelaufenes Kaffeepulver habe ich noch nie als Preis überreicht bekommen.
Der wievielte ist das jetzt, den du hast?
So viel habe ich gar nicht. Also man nimmt natürlich überall mal teil, aber so richtig gewonnen habe ich bisher nur beim Melsunger Kabarettpreis. Das war also Publikumspreis damals bei der Jury.
Da haben sie uns abgelehnt, da haben sie uns nicht mal zugelassen.
Was?
Ja, tatsächlich.
Als Jury war es Platz 2. Beim selben Wettbewerb. Dann das gleiche, die gleiche Kombi hatte ich bei der Heuschrecke in Hoyerswerda. Das ist so ein Liedermacherpreis. Da habe ich auch Publikum Platz 1, Jury Platz 2. Und was war noch? Beim Troubadour, so ein Liederwettbewerb in Stuttgart, da habe ich den Förderpreis damals bekommen. Also so eine Art Nachwuchs.
Ja, wir haben ja auch, wir machen es ja ungefähr gleich lange, also wir ein bisschen länger als du, aber und wir haben offiziell richtig große Preise ja auch, eigentlich nur 3, wenn man die Doppelzicke von der Bundesvereinigung mitzählt, sind es 4.
Naja, genau. Die zählt man schon mit. Das ist ja auch so ein Ehrenpreis, bewirbt man sich nicht, sondern den kriegt man irgendwann, wenn man lange
lebt. Ja, aber den kriegst du ja nicht für ein bestimmtes Programm oder für einen Auftritt oder für eine Leistung, die du hinterher. Das ist ja quasi ein Lebenswerkpreis, wenn du so willst. Oder ja, ist es ja. Die kriegen ja nicht nur Kabarettisten zum Beispiel, sondern die kriegen ja auch sehr engagierte Bürger, die sich um die Kultur oder um das Kabarett verdient gemacht haben. Die kriegen natürlich auch Kabarettisten, aber insofern zählt das nicht, weil den Kabinettpreis zum Beispiel haben wir für unser Programm immer wieder Brüderlieder damals gekriegt. Wir haben den Reinhammer Satirelöwen 2008 haben wir für, ach Gott, womit waren wir da? Mit anderen Worten, das war 2008 war das, also war es geht nicht, gibt's oder so. Also das war so. Und dann jetzt die Tuttlinger Krähe haben wir ja für, jetzt mal ernsthaft, wirklich für das Programm, was wir an dem Abend gespielt haben. Mhm. Ne? Und du hast ja auch jetzt quasi einen aktuellen Auftritt. Wie machst du das bei Wettbewerben? Ich meine, du hast ja wahrscheinlich auch genauso oft bei Wettbewerben wie wir mit, also eher gar nicht mehr.
Ja, selten.
Und wie machst du das denn? Stellst du dir extra was dafür zusammen oder?
Ja, also es gibt, man hat natürlich so aus dem Programm, aus dem laufenden Programm die Erfahrung, welche Nummern einfach, also man muss halt wirklich die Knaller bringen. Und da waren es jetzt 12 und am zweiten Abend 20 Minuten. Da kriegt man schon das zusammen, was so ein bisschen ja, am lustigsten ist. Und auch wirklich da nicht die großen nachdenklichen Nummern. Das kann man keinem empfehlen, weil dann das läuft halt nicht bei Wettbewerben.
Also wir haben, wie gesagt, wir schreiben, deswegen bin ich auch nicht dazu gekommen, den Valomaten zu machen. Wir schreiben gerade an unserem ersten Buch, mein Bruder und ich, wo wir so ein bisschen unsere Karriere mit 8 Anführungszeichen beleuchten und da auch nur Teile von. Thema kommt übrigens auch drin vor. Das Buch erscheint am 8. November. Also wenn, beeilt euch. Nur kurz. Aber er kommt immerhin vor. Und das, obwohl wir eigentlich gar keine Klarnamen nennen in dem ganzen Buch. Und da beschreiben wir das auch mit den Preisen. Das Wichtigste ist einfach bei Preisen nicht zu versuchen, die Jury zu beeindrucken mit einem besonders intellektuellen oder mit einer besonders nachdenklichen Nummer, sondern spiel immer fürs Publikum. Sei so, wie du bist. Mhm. Also tu so, als wäre es ein ganz normaler Auftritt.
Ja, das sowieso. Also man kann ja nur das machen, was man auch sonst macht. Nur halt bei der Auswahl ist es schon immer wichtig, ja, wie du sagst, eben die Renner zu bringen. Und es gewinnen ja meistens auch so diese Rampensäue oder die Stimmungsmacher.
Genau. Kommt immer ein bisschen auf den Preis an, aber ja, letztendlich schon. Ja, also wir haben mal den Korkenzieher gegen Axel Pätz verloren und der hat ein Lied über abgesägte Kinder in der Tiefkühltruhe gesungen. Das war jetzt nicht wirklich so ein Bringer. Aber völlig berechtigt gewonnen, also darum geht's nicht. Aber war jetzt, sagen wir mal, ein Kracher und ein Schenkelklopfer war es nicht.
Mhm. Ja, also letztlich kann man es vorher tatsächlich ja nicht wissen. Und ich fand auch die dann zu viert beim Finalabend übrig geblieben sind, die drei anderen, die fand ich auch alle sozusagen, da hätte ich nichts gesagt, wenn die das gewonnen hätten.
Hätte es auch nicht können. Wer, wenn ich fragen darf, oder ist es eher unangenehm? Ich meine, man kann es auch googeln, aber...
Ich glaube, das kann man nicht googeln. Probier mal Rösrather Kabarettpreis 2023 zu googeln. Da ist nichts. Das ist tatsächlich nicht so professionell gemacht, sagen wir mal so.
Ah, verstehe. Ich habe es auch nicht rausgekriegt. Ich wollte vorher gucken. Ich dachte, naja, jetzt kurz bevor wir angefangen haben, er hat jetzt keine Zeit, das ist wahrscheinlich so. Okay. Gut.
Nö,
gut,
also gut. Es waren jetzt auch nicht mega viele Zuschauer da. Wobei, da will man auch nicht sagen, das kennt man auch. Also das ist einfach schwierig, Publikum zu kriegen. Und die haben aber auch nirgends, glaube ich, die Namen, außer in der Zeitung. Also im Zeitungsartikel gab es, aber auf deren Homepage standen unsere Namen gar nicht als Teilnehmer oder so.
Nun ja, warum auch?
Warum auch? Interessiert ja keinen. Genau. Also wer da noch dabei war, zweiten Platz hat Alice Köfer gemacht, die ja Frontfrau von Vocal Recall ist, aber auch jetzt inzwischen Solo auftritt.
Aber Alice Köfer ist eigentlich Schauspielerin, oder?
Nee, die war schon immer eben mit Vocal Recall. Und gegen die habe ich ja auch mal verloren, auch beim Rostocker Korkenzieher. Mhm. Da fand ich es nur gerecht, dass ich jetzt. Also sie, ja, jedenfalls dann dritten Platz hatte Justus Krux, ein
sagt mir nichts.
Also das ist ein Künstlername, Frederik Neihäusel heißt er, und macht juristisches Kabarett. Auch wirklich sehr originell und lustig. Und ein Musik-, also Klavierkabarettist Matthias Held war noch dabei. Also, wie gesagt, war eine nette hinter der Bühne, haben uns echt gut amüsiert und auch wirklich so uns so ein bisschen beömmelt über diese, die Organisation war ein bisschen
schwierig.
Schwierig, so immer knapp daneben, immer so knapp, wo man denkt, so also es wurde halt organisiert von dieser Jürgen Rembold Stiftung und die laden sich dann halt die Künstler ein und ich bin ja auch dankbar, aber trotzdem, man will da nicht so richtig in die Welt der Künstler eintauchen. Das heißt,
alles gut.
Wir kamen dahin. So, und das Normale ist, wenn man irgendwo auswärts ist, dass da erstens mal ein Vertrag geschlossen wird. Das war nicht möglich, weil natürlich die Auswahl war erst im August. Und dann irgendwie ganz schnell. Also erstmal ging es nur eine Info-Mail und fertig. So. Ist auch ein Risiko als Veranstalter, wenn man keinen Vertrag hat, aber meinetwegen. Zweitens war dann, man erwartet ja, dass man dann dort übernachtet.
Ja.
Erst recht bei einem Wettbewerb. Und deswegen, und dann kam ich da hin und fragte, also den Techniker, der da rumwuselte, ich war sehr früh da und dann fragte ich den Techniker, wo ist denn das Hotel, kann ich da vielleicht schon mal hingehen? Ach, das weiß ich nicht. Da kommt aber gleich einer von der Stiftung, der weiß das. So, kam einer von der Stiftung, Stunde später, sage ich, wo ist denn das Hotel? Ah, das weiß ich nicht. Das macht bestimmt der Kulturverein, der hier die Veranstaltung, also so, okay. Wurde immer spannender und dann kam der Typ von Kultur, ach, das weiß ich nicht. Das macht jemand von der Stiftung. Dann dachte ich irgendwie, das lasse ich jetzt mal so laufen, also wie so mit Ansage. Und dann hab ich mich mit Alice in der Garderobe unterhalten, ja, irgendwie, ja, wo übernachten wir denn? Und die war auch auf meinem Stand oder sozusagen, die hatte auch nichts gebucht. Mhm. Und der Kollege hat aber gesagt, ja, ich habe was gebucht. Also der Jurist, der hat gesagt, ich habe die Mail so gelesen, also man kriegt dann 250 Euro für die Spesen.
Ach, und man muss sich selber kümmern.
Ja, das stand also in der Mail so, für die Spesen. Ja, ich denke, ja, okay, aber also sozusagen im Kabarettbetrieb ist es normal, dass man Leute unterbringt. Es sei denn, man vereinbart etwas anderes. Das ist ja immer
ja,
klar.
Ja, genau.
Also wie also gesagt, so, und dann hat er uns noch irgendwie sein Hotel genannt und wir haben uns da noch angerufen. Weißt du, es ist ja auch nicht so in so einer Kleinstadt, du kannst ja nicht nach dem Auftritt auf die Suche gehen. Wie in einer,
nee, das
mitten
geht nicht.
In Berlin könnte man ja irgendwie in Mitternacht noch einchecken oder in Cottbus eben auch. Im berühmten Hotel Lindner, wo wir immer unterkommen. Aber,
richtig.
Aber die in Rösrath, da mussten wir vor dem Auftritt noch so, weißt du, man hat ja alles andere im Kopf, aber da mussten wir noch da anrufen und irgendwie Zimmer buchen. Und das finde ich halt schon ein bisschen fragwürdig, weil dann sind die dann ist 250 Euro für Spesen.
Also
Fahrt und ein Hotel, was man sich auch was kosten lässt. Also es waren tatsächlich nur noch zwei Familienzimmer übrig. Also ich hatte dann quasi Zimmer, hätte ich noch fünf Leute mitnehmen können. Weil die sagen, oder wahrscheinlich weiß das Hotel, ah, da ist der Wettbewerb, da werden wieder zwei Idioten sein, die noch spät buchen. Dann lass uns mal die zwei teuersten Zimmer einfach blockieren, damit wir hinterher nicht die billigen mehr hergeben müssen. Naja, jedenfalls genau. War das also, letztlich geht man da sogar unter Null raus, wenn man aus der anderen Ecke von Deutschland kommt. Wow. Und das muss ich sagen, das war halt schon so ein Erlebnis, wo man denkt, das habe ich noch nie erlebt und man kann es ja dann doch irgendwie lösen. Notfalls hätte man wahrscheinlich dann das war so ein Schloss, hätte man einfach gesagt, ich bleibe jetzt hier heimlich drin liegen und schlafe da, aber was auch immer. Also, es war irgendwie witzig und ich habe es gern erlebt, aber ich kann mich auch erinnern, dass ich mit anderen Kollegen darüber gesprochen habe, dass dieser Wettbewerb irgendwie fragwürdig sei und ich konnte mich nicht mehr erinnern, was alles fragwürdig ist an dem, aber jetzt
war es. Aber es war gar nicht der erste.
Nee, es war der 11. Und das muss man sich mal vorstellen. Die haben das schon 10-mal gemacht und da wird ja nicht 10-mal das gut gegangen sein. Und dazu kommt halt, dass diese E-Mail, und ich hab eine E-Mail vorher geschrieben, gesagt, so, hallo, vielen Dank für die Info-Mail. Ich würde gern, auch wenn ich nicht weiterkomme, würde ich trotzdem beim Finale bleiben. Bekomme ich dann die Übernachtung auch noch? Also das ist sozusagen, bei manchen Wettbewerben in Rostock bieten sie das von sich aus an. Also man nächtigt da quasi kostenlos, ohne was beizutragen. So, kam zur Antwort, Sie können gern bleiben, aber Sie müssen sich was dazu buchen. Und weißt du, das ist doch schon das Missverständnis mit Ansage. Der hat mir also minimalistisch geantwortet, obwohl er hätte denken können, dass da irgendwas schiefgelaufen ist im Verständnis. Und der Typ, ich habe den ja dann auch gesehen, das war wie so ein Roboter eben, so ein Typ, der halt null mit so künstlerischer Denkweise zu tun hatte. Und das war dann auch einer, dann haben wir kurz vorher gefragt, ja, was ist denn jetzt mit dem Hotel? Er so, Hotel gibt's nicht. Und der ging dann einfach aus dem Raum. Also weder eine Frage, wie kommen Sie denn jetzt unter oder kann ich Ihnen wenigstens eins nennen oder so, sondern einfach Hotel. Also so, diese Verantwortungsdiffusion, es war eben die Stiftung und der Kulturverein. Ich weiß gar nicht, zu welchem der beiden er jetzt gehörte. Wahrscheinlich weiß er selber nicht. Aber wenn schon zwei so kleine Organisationen etwas nicht raffen, da versteht man, warum in Deutschland im Großen nie irgendwas funktioniert.
Das heißt, die gesamte Bundesrepublik Deutschland ist im Prinzip der Rösrather Kabarettpreis.
Ja, und
alle. Aber dann wärst du ja Bundeskanzler.
Im Grunde ja, habe ich nichts gegen. Muss ich halt selber übernachten irgendwo, aber es geht schon. Also das nur da als Nachtrag. Ich wollte das letzte Woche nicht schon, ich wusste, kannte die Geschichte ja schon beim letzten Podcast, aber ich wollte es ein bisschen für mich behalten, damit ich da, damit sie mich da nicht rausschmeißen, falls sie uns jetzt hier hören. Okay.
Genau, also Glückwunsch an Tilman Lucke, Träger des diesjährigen Rösrather Kabarettpreises. Schauen wir mal, was es wert ist. weißt du übrigens, dass wir schon mal gemeinsam an einem Preis teilgenommen haben und ich bin ein bisschen weitergekommen als du, aber letztendlich haben wir beide versagt.
Das war in beim Schwarzen Schaf 2010 am Niederrhein.
Vom Niederrhein, genau.
Und die Stadt, wo wir uns getroffen haben, war Krefeld. Genau.
Und da haben wir, ich weiß gar nicht mehr, wie die Spielstätte hieß, aber...
und da waren wir uns dann hinterher auch noch im Hotelzimmer. Das war so ein bisschen so ein schäbiges Hotel, was erst im dritten, vierten Stock überhaupt angefangen hat. Man fuhr unten rein und irgendwie, und dann war erst Rezeption irgendwie ein bisschen schäbig.
Also das war irgendwie so, wir haben in der 10. Etage geschlafen, da ging das Hotel los, die Rezeption war aber in der 11. Das heißt, ich musste erstmal in die 11. Etage hochfahren, uns anmelden und dann mit dem Fahrstuhl wieder eine Etage runterfahren. Und Hotelzimmer war da jetzt auch ein großes Wort. Also das war, ich sag mal, so im Osten hätten wir Plattenbau-Hochhaus gesagt. Genau. Ja, aber es war nett, es war trotzdem nett. Du hast die Vorrunde nicht geschafft, wir hatten die Vorrunde gewonnen, um dann im Finale vom großen Harald Schmidt, wen das interessiert, kauft bitte unser Buch.
Gut.
Erscheint am
3. Ja, interessant. Und,
am 8. November 2023.
Ja, aber ihr seid eben verdient mindestens weitergekommen. Das ist doch
ja,
schön.
Ja, aber wie sagt Harald Schmidt im Finale, das ist hier wie auf der Schauspielschule, 6 Spielen vor, bei einem sieht man der Talent. Die anderen 5 sollten es mal mit dem Beruf versuchen. Und der eine, der Talent hatte, war Nils Heinrich. Egal. Da jetzt kommen wir zu den wirklich wichtigen Themen. Und zwar, mich hat diese Woche eine Sache beschäftigt, die dich überhaupt nicht interessiert. Aber ich wollte wenigstens kurz anreißen, werde das aber wahrscheinlich in meinem anderen Podcast noch viel... Und das nimmt mich wirklich mit. Und deswegen muss ich das jetzt sagen. Es hat auch nicht wirklich was mit Politik zu tun. Aber Thomas Danneberg ist gestorben, meine Damen und Herren. Und das hat mich sehr berührt. Du hast keine Ahnung, wer das ist, Tillmann, oder?
Nee, aber dafür sind wir ja... Also, wenn ich es wüsste, müsstest du es ja trotzdem erklären, so rum.
So, Thomas Danneberg ist wahrscheinlich, oder war, muss man ja leider sagen, war wahrscheinlich der beste und bekannteste deutsche Synchronsprecher. Stimme von Terence Hill, von John Travolta, von Nick Nolte, von... Sylvester Stallone, von Arnold Schwarzenegger, von... Dan Aykroyd, Tausende von, der hat alleine in der Synchronkartei hat der 1500 Einträge und das sind nur die Stars, die er gesprochen hat. Also der Typ ist seit der Terence Hill ist wahrscheinlich prägend oder auch Arnold Schwarzenegger oder Sylvester Stallone. Und der Mann arbeitet schon seit, hat schon seit 6-7 Jahren nicht mehr gearbeitet, weil er einfach schwer krank war und dieser schweren Krankheit, also es war wohl ein Schlaganfall, habe ich jetzt rausgekriegt, ist er erlegen. Und das nimmt mich sehr mit, weil wirklich Danneberg ist wirklich. Gerade was auch der Mann hatte, einfach in der, einen Mutterwitz in der Stimme. Weil wir vielleicht auch noch ganz kurz bei 50. Folge, was uns so geprägt hat, was die komische Talent betrifft, waren es natürlich immer die Synchros von Rainer Brandt und da eben federführend immer Thomas Danneberg, das muss man einfach sagen. Mhm. Der hatte es einfach drauf und der ist jetzt eben leider Gottes verstorben und das hat mich wirklich, 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 wirklich sehr getroffen.
Ja, oh, Mensch. Und wie alt war der?
82.
Ja.
Ist okay, aber...
Ist okay, aber ja, also großes Lebenswerk und das ist ja eben das Schöne, also das lasse ich mir von dir ja auch immer gern erzählen, wie das Deutschland da so ein bisschen so ein Synchronparadies ist, auch wegen solcher Persönlichkeiten.
Und es stand sogar auf der Kulturseite unserer Zeitung. Als Arne Elzholz zum Beispiel, auch ein ganz großer Synchronsprecher, vor 7 Jahren gestorben ist, stand nichts in der Zeitung. Oder als, weiß ich nicht, als Arnold, na doch, glaube als Arnold Marquis gestorben ist schon. Aber so strahlte der quasi auch über die Synchronbranche hinaus.
Ja, man fragt sich, was dann immer in so einer Zeitung, in so einer Lokalzeitung landet. Es muss ja irgendjemand, also die Agentur bringt es ja auf jeden Fall. Und dann muss irgendjemand wissen, aha, Thomas Danneberg, schon mal gehört, und dann kommt der in der Zeit, wenn den aber noch niemand gehört hat, was ja bei Synchronsprechern sehr wahrscheinlich ist, dann kommt er auch nicht.
Mir fällt ja nur die eine Story, die möchte ich vielleicht noch zum Besten geben, aber das ist nämlich Detlef Bierstedt, der noch lebt, aber der auch nicht mehr synchronisiert, weil er einfach jetzt auch schon weit über 70 ist und einfach keine Lust mehr hat. Der macht bloß noch Hörbücher. Der erzählte mal, der ist ja 85, ist der aus der DDR in den Westen gegangen und sein erster Synchronregisseur war eben Thomas Danneberg. So, und er musste bei Ein Colt für alle Fälle, das sagt dir aber was.
Ja.
Genau, da musste der eine Nebenrolle synchronisieren. Das war seine erste Synchronrolle im Westen. Das war so ein Cowboy, so ein lockerer Typ. Und er sagt, Detlef, hier, pass auf, du bist ja der Cowboy und du bist ja ein lockerer Typ. Und Bierstedt sagt, die wollten damals alle klingen wie John Wayne. Also fing Bierstedt an zu drücken und dann, ja, ich komme hier. Nee, sagt Danneberg. Sprich aber ganz normal. Weißt du, ganz lässig, ganz cool, du bist ja ein lockerer Typ. Okay, hat Bierstedt gesagt. Und dann hat er den wieder so synchronisiert. Und dann sagte Danneberg, ey, warte mal, ganz kurz. Wie heißt du? Detlef Bierstedt. Siehst du, du kannst sprechen. Und genau so machst du das jetzt. Das war Danneberg. So, egal. Kommen wir zum nächsten politischen Thema. Entschuldigung.
Ja, also wir haben uns überlegt, dass wir ja auch so ein bisschen unser Jubiläum auch ein bisschen begehen wollen. Und wir wissen, dass alle, die uns hören, sich auch sehr dafür interessieren, was uns ausmacht. Und es passt so ein bisschen auch zum Tag der Deutschen Einheit, der ja vorgestern war.
Genau. Glückwunsch.
Genau, also das wird uns beide ja auch geprägt haben. Aber was jetzt meine spezielle Frage an dich. Ja. Du machst ja seit ziemlich genau 20 Jahren, also bald ist ja. Jubiläum. Kabarett, und was gab es denn da in dieser ganzen Zeit für Dinge, die in der Realität passiert sind und die dich oder dein Bruder dann so ganz konkret betroffen haben im Programm oder in einem bestimmten Auftritt oder so, also bestimmte Ereignisse?
Naja, also Punkt 1, das kann man ja so ein bisschen untergliedern. Also Punkt 1, große Ereignisse der Weltpolitik trafen uns ja nicht, weil das letzte große schlimme Ereignis der Weltpolitik war ja der 11. September, und das war ja 2 Jahre, bevor wir anfingen, Kabarett zu spielen. Mhm. Ich habe da zwar schon so ein bisschen mit Kabarett gespielt, aber am 11. September hatte ich jetzt keinen Auftritt, der mir weggebrochen ist oder 3 Tage später oder eine Woche später. Also das passierte nicht. Aber prägend war natürlich wirklich, muss ich einfach sagen, der 22. November 2005, auch wenn der uns damals gar nicht so prägend vorkam. So mein kleiner Datumsnazi. Was war am 22. November 2005?
Die Wahl von Angela Merkel zur Bundeskanzlerin.
Genau, damit wurde Angela Merkel zum 8. Bundeskanzler und zur 1. Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland gewählt. Und das war für uns Kabarettisten natürlich schon prägend, weil wir hatten gerade 2 oder 3 Wochen vorher, es war schon absehbar, aber trotzdem hatten wir ein Programm rausgebracht, das hieß die Stunde der Starrheit im Jahr 2005. Und da ging es um den Reformstau der Regierung Schröder und wie er sich nicht auflöst. So, nun war das Problem mit Reformstau, war da nicht allzu viel, weil Agenda 2010 ja denn schon und was weiß ich, das lief ja alles schon, Hartz IV, der ganze Dreck. Aber trotzdem war es mutig, 2 Wochen vor der Wahl ein Programm rauszubringen, was sich komplett auf Gerhard Schröder platzierte, und dann wurde auf einmal Angela Merkel Bundeskanzlerin. Gut, dann haben wir alle damit gerechnet, dass die Frau sich nicht länger als 10 Minuten an der Macht hält. Dass da nur 16 Jahre draus wurden, das konnte ja doch auch keiner ahnen. Man passte sich aber sehr schnell an. Hast du da schon Kabarett gespielt?
Ja, genau. Also ich wollte jetzt dasselbe Datum nennen. Ja. Ich war ja... Also ich habe angefangen am 30. September 2005, und das war eben 12 Tage nach dieser Bundestagswahl, die vorgezogen war. Ich hatte diesen Auftritt in meiner früheren Schule. Ich habe also den Rektor gefragt, kann ich einen Termin haben? Und diesen Termin habe ich vereinbart. Da dachte man noch, da würde dann 2006 gewählt, ganz regulär. Also den Termin, die vorgezogene Wahl gab es noch nicht. Und dann wurde sie ja plötzlich vorgezogen, und dann hieß...
Warst du da schon in Berlin oder hast du da noch bei dir, bei deinen Eltern
da
gewohnt?
Da war ich schon in Berlin. Und habe aber mich dann irgendwie total auf dieses Thema kapriziert, sagt man. Und mein Programmtitel stand dann auch recht schnell fest. Der hieß dann nebenbei bemerkelt. Also ich habe dann tatsächlich alles auf die Frau Merkel gesetzt, weil im Mai 2005 bei der Ausrufung der Neuwahl, da war ja irgendwie klar, Urban Priel sagte damals als Gerhard Schröder, ihr könnt den Hosenanzug schon ein Jahr früher haben. Und so hat man es ja vermutet. Sie wird die Wahl haushoch gewinnen und hat es dann ja aber aus eigener Kraft geschafft, durch so tolle Leute wie Paul Kirchhoff und so weiter, dass am Ende nur ungefähr 1 Prozentpunkt zwischen beiden Parteien lag.
Nein, ja genau. Und eigentlich hatte die Wahl ja die SPD gewonnen, wie Gerhard Schröder messerscharf in einer Elefantenrunde hinterher analysierte, weil die CSU nicht mitrechnet, ist ja die SPD die stärkste Fraktion.
Genau, das war aber, also die letzte Kohl-Regierung war ja auch, sozusagen hätte man auch so auf diese Weise wegreden können, aber trotzdem kam es ja auf die Mehrheit an, und dann lassen wir mal die Kirche im Dorf, sie werden noch nicht wissen, dass werden noch nicht glauben, dass sie, der hat nicht mal ihren Namen genannt, dass sie eine Regierung unter ihrer Führung bilden kann. Naja, und jedenfalls ab diesem Wahlabend war ja klar, sie wird nicht so einfach Kanzlerin werden, und das hat auch ganz ewig gedauert. Schröder trat ja dann erst im Oktober zurück und machte den Weg frei. Das heißt, meine Premiere stand unter der Stimmung, sie wird es vielleicht doch nicht, oder es wird irgendwie alles, sie hat jetzt die Wahl irgendwie auch verloren, und das zog sich dann durchs ganze Programm. Ich habe natürlich nicht so gearbeitet, wie ich heute arbeite, dass man sagt, so, ich schreibe erst ein Lied, wenn ich sicher sein kann, dass es halt auch ein bisschen haltbar ist oder so. Sondern ich habe wirklich für den Moment das alles geschrieben und dann aufgeführt, hat auch Spaß gemacht. Und das Programm habe ich tatsächlich nur ein einziges Mal gemacht, weil dann ja schon sie...
Ach echt?
Ja, oder so Ausschnitte habe ich immer natürlich rausgenommen für irgendwelche, was weiß ich, kleineren Anlässe oder Mixshows. Aber dieses Programm als Gesamtheit habe ich nur einmal gemacht. Ich war ja auch zu dem Zeitpunkt gerade, also auch noch nicht, aber schon, ich wusste schon, dass es so sein würde, beim Berliner Brettl, dass ich da anfangen würde.
Ah, ja,
da dann,
okay.
Die folgenden Weihnachten habe ich da angefangen. Und das heißt, das war dann so im ersten Jahr eigentlich mein Haupt, Fokus, dass ich da dieses Alt-Berliner Kabarett mitmachte und dann habe ich erst wieder, und dann war schon große Koalition, da hatte man plötzlich wieder seine Themen, dann hieß mein zweites Programm, jetzt wird durchregiert.
Weil ja, damit habe ich dich ja das erste Mal gesehen.
Genau, und der Bundesrat war ja dann komplett auf Regierungsseite, also waren ja paradiesische Zeiten aus heutiger Sicht.
Genau.
Föderalismusreform und so weiter, waren ja schon ganz relativ große Vorhaben, unter anderem auch Rente mit 67, also diese ganzen Sachen und da hatte man dann plötzlich natürlich wieder eine Menge Stoff. Auch so dieses Ursula von der Leyen zum Beispiel war auch so ein Großthema von mir. Da habe ich auch ein Lied, was ich sehr lange im Programm hatte. Und das war, genau, dieser Regierungswechsel war also bei mir so ein bisschen nachgelagert, abgebildet genau. In meinem Programm. Aber wie gesagt, sehr wichtig. Und das ist ja beim politischen Kabarett auch nicht verwunderlich.
Und dann gibt es noch ein zweites Erlebnis. Das hat aber jetzt nichts mit Politik, sondern das ist eher ein stilistisches Erlebnis. Und zwar unsere Teilnahme an der Kabarett-Bundesliga 2017, 2018. Das war so, dass wir, eigentlich gesagt, wir machen keine Wettbewerbe mehr. Das habe ich ja vorhin schon angehört. Wir wollten das alles nicht mehr. Es gab aber einen Wettbewerb, der hieß, gibt es nicht mehr. Die hat auch Corona im Prinzip nicht überlebt. Die Kabarett-Bundesliga, das ist so ein Wettbewerb, also wirklich wie eine Bundesliga. Da treten 14 Kabarettistinnen und Kabarettisten oder halt Ensembles, sonst irgendwas, gegeneinander an in sieben, zehn verschiedenen Städten ganz quer durch Deutschland verteilt. Also wobei quer, also allein drei waren am Bodensee, was extrem von der Fahrerei immer nervig war. Und die treten an, und zwar treten immer zwei Kabarettisten an einem Abend gegeneinander an. Also der erste spielt im ersten Teil, im zweiten Teil, und dann kann das Publikum hat dann 10 Punkte und verteilt die Punkte, je nachdem wie gut sie ihnen gefallen hat, 10-0, 9-1 und so weiter und so fort. Und wir haben uns extra für diesen Wettbewerb, haben wir uns ein Programm zurechnen, wir hatten noch so eine Merkel-Puppe, die hatten wir auch, da haben wir noch eine Nummer mit dieser Merkel-Puppe gemacht, haben unsere Matze-Malte-Figuren und dann übelst uns einen Kopf gemacht mit Bass und Gitarre und dann noch Lieder und das, so die ersten drei Spiele, also die ersten, also von den ersten vier Spielen haben wir drei verloren, rutschen dann auf Platz 11 ab, von 14. Und habe gesagt, okay, scheiße, das war eine blöde Auswahl. Also der erste Ort ging noch, da hatten wir blöderweise war das in Bad Vilbel, haben wir gegen Korf Ludewig gespielt und die waren da Lokalmatadoren. Da hätten wir wahrscheinlich einen Besenstiel auf die Bühne stellen können, wir hätten das Ding einfach nicht reißen können. Wir waren aber auch nicht gut, das muss man wirklich sagen. Und dann ab der 5. hatten wir so die Schnauze voll, dass wir sagen, pass mal auf, Alter, wir haben hier eh keine Chance mehr, wir müssen aber hin, weil wir haben ja einen Vertrag. Es ist aber völlig egal, lass uns einfach bloß mal machen, worauf wir Bock haben. Und das war die Zeit, wo wir das Improvisieren auf der Bühne entdeckten. Das heißt, wo wir im Prinzip Stand-up für zwei nennen wir das. Das heißt, bloß noch erzählen, nee, keine Lieder mehr spielen, keine Szenen mehr spielen, kein Quatsch mehr, sondern bloß noch das aktuelle politische Geschehen kommentieren. So wie so ein Stand-up-Comedian, wie Pispers nachher in seinen Hochzeiten. Einfach bloß noch dastehen und kommentieren und das allerdings zu zweit. Und das haben wir völlig losgelöst, befreit. Wir hatten einfach keinen Bock mehr auf irgendwelchen Scheiß. Haben wir gemacht und gewann. Seitdem, weil das Publikum, glaube ich, weil das ist ja ein Publikumspreis letztendlich, ja. Das Publikum uns das, glaube ich, abnahm. Mhm. Also mehr als dieser andere Scheiß vorher. Kletterten wir in der Rangliste auf einmal wieder nach oben, weil wir auf einmal jedes Spiel gewannen. Wir haben dann einmal noch einen Goslar gegen Falk verloren, was kein Mensch verstanden hat, aber es war halt so. Ansonsten haben wir nur noch die Spiele gewonnen und waren dann wirklich, also unser vorletztes Spiel war im Unterhaus in Mainz, der Kabarett-Spielstätte in Deutschland. Da spielten wir gegen Christoph Spörk, ein Österreicher, der auch Favorit zu dem Zeitpunkt war, Erster oder Zweitplatzierter. Und da im Unterhaus gegen Christoph Spörk haben wir keine Chance, 6-4 gewonnen. Christoph Spörk guckte uns hinterher an und sagte, sagt's mal, habt ihr jetzt erst mitbekommen, dass das ein Wettbewerb ist? Und das letzte Spiel, und da waren wir auf Platz 4, und es war aber klar, selbst wenn wir ihn 10-0 schlagen würden, würden wir nicht mehr auf Platz 3 kommen. Mhm. Das letzte Spiel hatten wir dann in Trier gegen Benjamin Eisenberg. Mhm. Der war zudem, also er war lange Zeit Führender der Kabarett-Bundesliga, war er dann nicht mehr, aber Platz 2 oder Platz 3. Und in Trier trafen wir auf Harald Uschmann, häufige Hörer unseres Podcastes H2 so werden wissen, wer Harald Uschmann ist, ein Magdeburger.
Ich glaube, wir haben den hier auch in einer früheren Folge auch mal erwähnt.
Genau. Und der kommt jetzt in Trier entgegen und Tobi guckt den völlig in Gasse an. Was machst du hier? Er guckt uns bloß an, frag nicht nach Sinn. Der ist uns bis Trier hinterhergereist, bis zu unserem letzten Spiel. Und dann haben wir wirklich auf der Bühne gesagt, weil Benjamin wirklich ein prima Typ ist, das können wir ja beide bestätigen. Wir haben den da kennengelernt und wir haben dann wirklich auf der Bühne gesagt, so meine Damen und Herren, wir waren, also Benjamin zuerst, dann wir. Und wir sagten dann, das war mir, ist ja auch scheißegal. Wir sagten am Ende unseres Sets, meine Damen und Herren, was wir jetzt sagen, ist jetzt total unfair. Aber mein Bruder und ich, wir haben keine Chance mehr auf den Sieg. Weil egal wie das Ergebnis hier heute wird, wir werden den vierten Platz behalten oder noch abrutschen. Benjamin hat die Chance zu gewinnen. Das heißt, meine Damen und Herren, und ich lege Ihnen das jetzt nicht in den Mund, aber wenn Sie für uns abstimmen, hat das keinerlei Wert. Wenn Sie für Benjamin abstimmen, könnte das Ergebnis noch beeinflussen. Wir haben dann trotzdem gewonnen und Benjamin hat die Kabarett-Bundesliga nicht gewonnen. Ist, glaube ich, Zweiter oder Dritter geworden? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber ja, das haben wir uns dann auch nicht nehmen lassen.
Fußball, das war aber wirklich der Zeitpunkt. Im Fußball nennt man das die Schande von Gijón. Also genau. Das berühmte Spiel Deutschland-Österreich 1982, wo es genauso, wo Benjamin quasi Deutschland war und die Hengstmanns waren Österreich. Die und auch
Österreich hat die trotzdem geschlagen.
Ja, nee, genau. Eben nicht. Nee, da hat es funktioniert in Gijón. So. Deswegen war es ja so eine Schande hinterher, weil das Spiel einfach scheiße war.
Und das wie abgesprochen wirkte.
Genau.
Genau. Und ja, war aber bei uns wirklich nicht so. Wir haben 6-4 gewonnen, was völlig okay war. Und alles gut. Aber da haben wir halt unseren Kabarettstil entdeckt. Mhm.
Schön.
Und das hat uns quasi auch nochmal die Tuttlinger Krähe eingemacht, weil wir auch zur Tuttlinger Krähe letztes Jahr, wir wollten da nicht hin. Mhm. Das haben wir auch in unserem Buch nochmal beschrieben. Nee, haben wir nicht. Ist ja auch egal. Ich bin mir gerade nicht sicher, ich bin noch am Lektorieren, ob ich es jetzt rausgenommen habe oder nicht. Da wollten wir nicht hin. Und da, genauso sind wir auf die Bühne, ja, gut, wir sind jetzt hier, dann lass uns spielen. Aber den Preis wollen wir nicht mit nach Hause nehmen, weil Mittwoch Vorrunde und wir hätten am Sonntag wieder hingemusst, wenn wir gewonnen, also was wir dann auch mussten. Also auch nochmal 7 Stunden hier runterfahren. Ach komm, ja, nee. Also wir sagen wir mal so, das unbedingt gewinnen zu wollen war jetzt nicht da. Und das ist das, was uns wahrscheinlich den Preis letztendlich gebracht hat. Dass wir eben ohne Druck und ohne Anspannung und ohne unbedingt hier gewinnen zu wollen auf der Bühne standen.
Ja, eben, also diese Lockerheit, die ist ja letztlich unbezahlbar, wenn man die mal hat. Genau, da fällt mir ein, also jetzt, wenn ich mal erzähle, wie ich so zu meinem Stil gefunden habe, das war im Cottbusser Festival Einfälle, und zwar bei meinem zweiten Besuch dort 2009, also das erste Mal war schon toll, super, da habe ich einfach das so, meinen Ausschnitt so gespielt, wie ich es immer machte, also wirklich mit vorformuliertem Text, zu relativ aktuellen Sachen, aber wirklich vorausgedruckt und so weiter. Und dann habe ich irgendwie 2009 dann da in der Mensa gespielt. Im Backstage, da war ich noch mit den Catstairs, die wir beide gut kennen, aus Burg, genau. Bei Magdeburg. Und da habe ich die auch erstmal kennengelernt und so ganz, ganz nett. Und irgendwie war unten, also diese Mensa ist einfach eine Universitätsmensa und der Backstage-Bereich ist unendlich groß, weil nur ein kleiner Teil theatermäßig dann aufbereitet ist. Und man ist eigentlich überall, man kann da im Foyer rumrennen, da war so ein schwarzes Brett mit so einem mit so Zetteln zum Abreißen und so weiter. Und irgendwie haben wir uns das, hat glaube ich, Maria von den Catstairs hat diesen Zettel da gesehen und fand den absurd. Ich weiß schon gar nicht mehr, was da drauf stand. Es war jedenfalls schlecht formuliert, schlechtes Deutsch oder so irgendwie. Und dann hat sie den abgerissen, mir gezeigt und wir haben dann so rumfantasiert hinter der Bühne, was da alles so für ein Quatsch rauskommt. Und dann habe ich den tatsächlich, ich hatte meine schwäbische Lehrerfigur damals noch und dann habe ich eben so zum Thema
Studienrat Schwemmle.
Genau, und zum Thema Rechtschreibung. Also, so ein Beispiel, das habe ich untergefunden. Und dann habe ich also diesen Zettel da hochgehalten und quasi 5 Minuten über diesen Zettel gesprochen. Und dann aber auch, nicht nur in dieser Figur, Herr Schwemmle, sondern auch in den politischen Teilen habe ich wirklich gedacht, jetzt nutze ich das mal, das Publikum ist so wohlwollend, ich kenne das noch vom letzten Jahr und jetzt mache ich mal einfach, also ich habe mir natürlich vorher Gedanken gemacht, aber eben nicht dieses Ausformulierte, was ja
genau.
bei einer politischen Konferenz, bei einer aktuellen Konferenz tatsächlich nicht so toll ist. Und das habe ich da zum ersten Mal gemacht und das kam super an. Und dann natürlich muss sich das auch erstmal als Stil eingrufen, aber das habe ich seither immer weiter beibehalten. Ja.
Genau, also wie gesagt, je lockerer du wirkst, je natürlicher, der Kabarettist lebt ja, also du bist der Solo-Kabarettist und auch mein Bruder und ich, wir machen ja mehr oder weniger auch Solo-Kabarett, aber zu zweit, also das ist schon ein bisschen was anderes, also sagen wir mal so, der Konflikt auf der Bühne findet eigentlich nicht mehr wirklich statt. Egal, funktioniert halt dann am besten, wenn du locker bist, wenn du wirklich das locker von der Bühne, so wie als ob es dir gerade einfällt, das ist halt wichtig.
So, du kannst aber nochmal schreiben,
ja? Wir schreiben auch immer alles auf, aber das ist mehr oder weniger nur wie so ein Rahmen, wie so ein Anker, an dem wir uns festhalten.
Ja, die ganz konkrete Formulierung, klar, es gibt bei bestimmten Pointen zwingende Formulierungen.
Genau.
Sonst ist alles kaputt und so weiter. Das wird man, also dann macht man es auch genauso, aber bei den meisten Sachen geht es ja um eine Sinnpointe, die also auch anders gesprochen werden kann. Und dann, das kommt ja einfach mit der Übung dann. So, aber nochmal zurück zu der Frage, was gab es denn sonst noch so im Verlauf der letzten 20 Jahre, was noch so von außen einprasselte und so besondere...
Naja, das ging dann eigentlich. Also ich muss wirklich sagen, ich habe ja schon relativ früh gemerkt, Politik ändert sich nicht wirklich. Und zum Beispiel, nehmen wir mal die berühmte Flüchtlingskrise und Merkel muss weg und so. Es war scheißegal, wer zu diesem Zeitpunkt Bundeskanzler war. Ich weiß, da streiten wir uns immer so ein bisschen, weil du der Meinung bist, Merkel hat schon Dinge getan. Ich bin der Meinung, das hätte jeder andere Bundeskanzler genauso gemacht. Mhm. Weil das einfach, wie es immer so blöd heißt, Sachzwänge sind. Und auch unter Rot-Grün ist nicht wirklich was anderes passiert als unter Schwarz-Rot oder Schwarz-Gelb oder jetzt wieder Schwarz-Rot oder unter der Ampel. Das heißt, zumindest was die deutsche Politik betrifft, sind einfach Dinge, die sind da, das ist der Zeitgeist und auch eine schwarz-gelbe Regierung würde sich in irgendeiner Art und Weise mit dem Klimawandel auseinandersetzen. Vielleicht jetzt nicht so wie die und vielleicht auch nicht ganz so dilettantisch wie mit diesem scheiß Heizungsgesetz, aber das heißt, die prägenden Dinge waren wirklich nicht. Trump, habe ich gedacht, wird nochmal so ein Ding, wo ich so dachte, okay. Letztendlich war ich dann damit aber auch komplett überfordert, weil der Typ wirklich alles machte, was, Olli Welke hat das mal sehr schön formuliert. Wenn wir einen Typen in der Heute-Show wie Trump erfunden hätten, hätten alle gesagt, Alter, komm, ein bisschen dicke. Also ein bisschen dicke jetzt. Ja. Das heißt, über Trump konnte man sich nachher gar nicht mehr lustig machen. Also Oswald Patton, Stand-Up-Comedian und spielt in King of Queens, den kleinen Cousin, der hatte ein Stand-Up, wo der einfach auf die Bühne kam und jeden Morgen, wach ich schweißgebadet, aufgucke mein Handy, er wird doch nicht, er hat. So. Das heißt, auch der ist fürs Kabarett eigentlich gestorben. So, aber auch das war nicht so ein Riesending für uns. Darum, das waren immer dann so Kleinigkeiten. Ja. Ja.
Ja, also ich habe über Trump doch recht viel gemacht. Das hing auch damit zusammen, dass ich ja damals auch noch frisch gepresst hatte, diese Late-Night-Show.
Ja gut, okay, dafür ist natürlich super dankbar.
Wo man dann wirklich sagt, jetzt machen wir ganz konkret auf dieses eine Wochenende gemünzt.
Genau.
Und da
genau.
Fällt dann ja trotzdem noch immer viel ab. Ich mache ja auch einen Jahresrückblick, dann kann ich das auch alles immer noch wieder verwenden, aber auch im laufenden Programm. Und da hatte ich einen wirklich großen Trump-Blog, der sehr lang funktioniert hat. Es gab, ich kann mich erinnern, es gab im Mai 2017, also ziemlich am Anfang, so eine Europareise, wo lauter Gipfel waren, also NATO, G7 und so weiter. Und da hat er sich alles Mögliche geleistet. Und da genau da war halt auch eine dieser Late-Night-Shows. Und da habe ich gesagt, so, jetzt bauen wir mal so eine Trump-Geschichte. Und dann hatte ich noch ein schönes Lied, was auch recht lang funktioniert hat. Aber das ist halt auch immer Glückssache, wenn irgendwann, ich hatte auch mal ein Gaddafi-Lied im Programm und das musste ich tatsächlich dann irgendwann rausnehmen, also als der dann plötzlich erstmal nicht mehr im Amt und dann nicht mehr am Leben war. Ich habe das dann auch immer noch zu retten versucht. Dieser Krieg da, der fing schon an und dann dachte ich, jetzt ist es großes Thema und jetzt muss ich aber auf diesen Krieg noch eine Strophe schreiben und so weiter. Vollkommener Unsinn. Also lieber mal was wegstreichen, also Lied ganz wegstreichen, als dann noch an Strophen rumzudoktern. Das wird dann schlechter. Und das habe ich früher tatsächlich öfter mal gemacht, wenn man irgendwas ausgetauscht hat und dem Publikum ist das oft scheißegal. Dann und wenn es gar nicht mehr passt, nimmt man es halt weg. Aber wenn es so, Das lernt man eben auch mit der Zeit, so ein bisschen effizienter zu sein.
Das ist ja auch das, was mich an der Abwahl oder an der Nichtwiederwahl oder an dem Rausfliegen der FDP im Deutschen Bundestag wirklich extrem gestört hat. Dass du dann dieses schöne Lied, ich hab mich in Sabine, Leuthäuser, Schnarren, Berger, dass das da nicht mehr drin war. Das ging ja dann nicht mehr. Ne? Aber auf so eine Idee muss man erstmal kommen. Ja? Den Namen Sabine, Leuthäuser, Schnarren, Berger in einem Lied zu verarbeiten.
Das stimmt.
Dafür ganz viel Respekt.
Aber das war tatsächlich auch ein echtes Ereignis. Ich habe die echt getroffen damals, das war sogar Teil meines ersten Programms dann und kurz vorher war ich auch in Berlin auf so einer Podiumsdiskussion einfach zum Fressen, sagen wir es mal, wie es ist.
Du hast dich wieder durchgeschnurrt, schwäbisch, wie du bist.
Genau, und dann habe ich sie eben am Buffet getroffen, also sie war da auf dem Podium und dann irgendwie, ich stand am Nachtisch und sie eben auch und dann habe ich gesagt, fangen Sie gleich mit dem Nachtisch an, dann habe ich zu ihr gesagt, ja klar, wenn alle da sind, dann ist ja nichts mehr da. Was ja echt immer, also ein Geheimtipp an dieser Stelle, bitte immer erst den Nachtisch, weil der tatsächlich am schnellsten weg ist. Naja, und dann lachte sie und tat mir dann auch noch was auf und so weiter, das fand ich ganz süß. Und das hat mich dann so inspiriert. Und wie gesagt, das war eins von den Liedern aus dem ersten Programm, wie ich vorhin sagte, ich habe das nicht als Ganzes gespielt, aber das blieb dann tatsächlich recht lang noch.
So lange, wie sie Justizministerin war.
Ja, genau, also... was auch immer, also so ein Programm, ich kann jetzt nicht sagen, das Programm, das lief dann von Anfang bis Ende in der Form, sondern man nimmt ja auch immer Sachen raus, oder nicht? Naja.
Genau. Gut. Ja, jetzt hängen wir schon wieder gewaltig über der Zeit. Gut, ist auch eine Sonderfolge. Alles gut, gebe ich zu. Ja, wie gesagt, hättest du noch einen Moment in deiner Karriere?
Wenn dann waren es tatsächlich so politische Ereignisse, die halt, das merkt man ja manchmal, wenn irgendwas besonders wichtig ist, wenn das ganze Land über ein Thema spricht oder reicht auch nur, wenn es gefühlt so ist, dann ist es natürlich spannend, wenn man genau dann Auftritte hat, erst recht wie mit so einer Late-Night-Show, wo man das dann noch viel krasser sozusagen darauf münzen kann. Also woran ich mich gut erinnere, ist dieser Karikaturenstreit in Dänemark, also dänische Mohammed-Karikaturen, die dann in islamischen Ländern zwar nicht verbreitet wurden, aber da haben irgendwelche Muezzine gesagt, unser Prophet wurde geschändet und jetzt müssen alle Dänen ermordet werden oder die Botschaften angegriffen, also Riesending. Und da hatte ich ein Studentenkabarettprogramm mit Premiere und wir waren zu fünft in Berlin. Das war auch nur ein Programm, danach war irgendwie die Luft raus. Und genau, das fiel genau in die Zeit, wo ich habe dann auch im Fernsehen Kabarett verfolgt und so weiter. Und da hat man in diesen ganzen Kabarettsendungen zu diesen Karikaturen aber noch nichts gehört, weil das war auch ein schwieriges Thema oder gefühlt schwierig, ja, Islam und so. Und dann haben wir eine Nummer gespielt, wie jetzt bin ich in die Steffen Seibert-Falle getappt, der hat ja auch mal Obama mit Osama verwechselt. Also Osama Bin Laden in der Höhle quasi eine Terror-Homepage programmiert, so war der Sketch. Und also zwei Terroristen und dann kommt der Chef Osama kommt reingelatscht du erinnerst dich vielleicht, es gab eine Karikatur, wie Mohammed einen Bombenturban aufhat mit einer brennenden Lunte. Und wir haben dem natürlich dann so eine Wunderkerze oben reingesteckt, die brannte. Und der kam so rein und da hat man richtig gemerkt, das Publikum, gab es Szenenapplaus und das Publikum lacht zum ersten Mal über diese Karikatur, die ja auch wirklich, also aus meiner Sicht wirklich sehr, erstens sehr witzig und zweitens auch sehr stark ist. Und man traut sich nicht und dann plötzlich, also dieser Lachreflex. Und das war eigentlich der schönste Szenenapplaus in meinem Leben, weil er wirklich was bedeutet hat.
Idee?
Ich glaube, ja, das weiß man ja immer bei so Gruppen nicht, aber ich würde jetzt mal sagen, ja, fürs Geschichtsbuch, ja, war meine Idee. Und ich war aber in dem Sketch selber nicht beteiligt. Ich war nur draußen irgendwie und fand es trotzdem geil. So das zum Beispiel. Oder eben auf in derselben Richtung, da gab es ja den Anschlag auf Charlie Hebdo, 7. Januar 2015. Und kurz danach hatten wir eben auch eine frisch gepresst Show. Und da war dann plötzlich auch klar, damals war noch Pegida als Großthema und dann dieser Anschlag. Und beide haben ja miteinander irgendwie zu tun in ihrer ganzen Menschenverachtung. Und dann haben wir das irgendwie alles zusammengerührt zu einer Show, die ich aus heutiger Sicht nach wie vor besonders, die mich halt so besonders in Erinnerung bewegt. Oder die Show 2019, wo ihr beide zu Gast wart, die Ausgabe am 29. März 2019. Jetzt frage ich dich, was war da? Oder beziehungsweise, was war da nicht? Der Brexit.
Okay, worauf willst du hinaus?
Genau, also 2019 war ja ein bestimmtes Datum, nämlich 2 Jahre nach der Übergabe des Briefes an die EU-Kommission war ja der Brexit geplant. Es war der 29. März. Und dann haben wir gesagt, wir planen für diesen Termin, der ja so lange vorher bekannt war, planen wir eine Show mit dem Titel Wir feiern in den Brexit.
Genau.
Und da wart ihr zufällig dann unsere Gäste.
Ich erinnere mich dunkel.
Und wie es dann so war, der wurde ja fünfmal
Wir waren ja, zweimal da? Ich überlege gerade.
Ja, einmal... Genau, also zweimal wart ihr dann insgesamt. Und beim zweiten Mal war halt diese Show, und das war auch so eine Show, wo quasi immer wieder das Thema, also wo man quasi, wo das so omnipräsent war. Und das ist einfach ein schönes Gefühl, wenn man das so trifft, weil das Publikum, also man muss natürlich trotzdem wissen, ob es das Publikum interessiert. Das war halt beim Brexit der Fall, weil das war ja auch so absurd. Also ähnlich wie Trump, einfach nicht zu übertreffen. Und trotzdem macht es halt Spaß, da drin rumzuwühlen, sage ich jetzt mal. So, das waren die... Und dann natürlich so Tage, an denen was Bestimmtes passiert. Also ich hatte zum Beispiel, als Christian Wulff zum Bundespräsidenten gewählt wurde, am 30. Juni 2010, hatte ich zufällig einen Abendauftritt. Das war halt mitten in der Woche, Mittwoch oder so. Und man dachte ja, das geht durch, erster oder zweiter Wahlgang. Und dann brauchte der ja 3 Wahlgänge. Und ich weiß, dass er kurz vor 9 erst abends dann gekürt war. Und damals war das ja noch nicht so, dass jeder dann im Publikum unbedingt ein iPhone hat. Also ich glaube, da hat irgendwie eine vom Theater dann per SMS noch von außen Bescheid gekriegt, jetzt ist er gewählt und so. Und das war auch so ein Abend, wo wo mein normales Programm quasi immer wieder mit Wolf-Anspielungen durchsetzt wurde, fast automatisch. Und plötzlich stand die dann auf und sagte, jetzt ist es soweit und so.
HB muss Bundespräsident haben.
So, genau. Und die Blumen waren ja schon längst verwelkt, die da unter dem Stuhl von Frau Merkel quasi vor sich hin welkten. Also, ja, und ich weiß nicht, ist bei dir noch, gab es bei dir noch so?
Nee, wie gesagt, das war alles nicht so, das habe ich jetzt eigentlich alles schon so. Und ich meine, 20 Jahre sind ja auch eine lange Zeit, ja. Okay, dann sollten wir vielleicht wirklich langsam zum Ende kommen. Dann vielleicht die eine Sache noch. Du nötigst mich ja seit 3 Wochen, diesen blöden Wahl-O-Maten zur Hessen- und zur Bayernwahl zu machen. Jetzt ist der letzte Termin. Ich habe es natürlich nicht geschafft. Aber du, Tilman.
Ich habe den Wahl-O-Mat für beide Landtagswahlen gemacht. Und da
wäre okay, allererste Frage. Sind unterschiedliche Parteien bei dir rausgekommen?
Ja.
Also sind unterschiedlich.
Genau,
also
wir fangen an mit Bayern.
Und ich rate jetzt mal, was bei dir rausgekommen ist.
Genau.
Okay, Bayern. Okay.
Also ich sag mal die Grünen. Jetzt nicht, was für Fragen. Oh, da hast du tatsächlich recht.
Ja, weißt du,
was ich vermute? Das ist das allererste Mal bei mir in der Weltgeschichte, dass bei mir der Wahl-O-Mat auch das ausspuckt, was ich tatsächlich auch ankreuzen würde, wenn ich da wohnen würde.
Das war meine Gattin. Das Auflegen.
Gruß.
Alles gut. Die ist oben.
Ja, also die Grünen in Bayern tatsächlich.
Ich habe jetzt vermutet, weil die Grünen in Bayern ja doch immer noch so ein bisschen anders sind. Und bei dir kommen ja nie die Grünen raus, bei dir kommt ja meistens irgendwas Rechteres raus. Während ja bei mir, obwohl ich Genosse bin, nie die SPD rauskommt, sondern meistens irgendwas Linkeres. Meistens kommen bei mir tatsächlich die Grünen raus, wenn ich Wahl-O-Mat mache. Also vermute ich mal, dass das bei mir auch rausgekommen wäre. Okay, jetzt Hessen.
Genau, und tatsächlich in Bayern ist auch ganz hinten tatsächlich die, also AfD, CSU und die NSDAP, wobei ich mich jetzt entschuldige, dass ich den Parteinamen nicht mehr weiß von den Freien Wählern.
Von der Partei, die eigentlich keine Partei ist.
Also gut. Das ist wirklich, wie macht man Pointen par excellence, habe ich gerade.
Perfekt. So, dann jetzt Hessen.
Jetzt in Hessen.
Okay,
das ist eine große Überraschung.
Naja, denn, also Grün können es ja schon mal nicht mehr sein, weil du hast ja gesagt, unterschiedlich. Dann würde ich sagen, Freie Wähler.
Da hast du auch recht.
Was ich jetzt? Das war jetzt einfach ins Blaue geraten.
Aber ausgerechnet die Freien Wähler, die ja in einem anderen Bundesland wirklich das allerletzte sind.
Ja, aber wie gesagt, Freie Wähler stehen ja nicht für ein politisches Konzept.
Ja, und anscheinend muss ich die in Hessen wählen. Also das will ich nicht so gerne.
Thema, ich kann dich beruhigen, du darfst in Hessen gar nicht wählen.
Gut, so. Also das ist jetzt bei mir rausgekommen. Ansonsten, wie gesagt, bitte haltet euch nicht dran, was der Wahl-O-Mat sagt. Machen ist immer interessant, aber dann muss man sich tatsächlich
nicht dran halten. Ich möchte übrigens darauf hinweisen, dass wir uns nicht abgesprochen haben. Ich habe das wirklich geraten und ich bin fast ein bisschen stolz auf mich.
Ja, schön. Übrigens, nice to know, Hessen und Bayern, die ja beide nächsten Sonntag wählen, die haben ja in der Vergangenheit immer wieder zusammen gewählt. Irgendwie passten die Wahlperioden immer zusammen. Und die haben noch eine andere Sache gemeinsam, nämlich sie haben die 2 ältesten Landesverfassungen Deutschlands. Wobei die bayerisch, also die wurden beide am selben Tag, am 1. Dezember 1946, beschlossen vom Volk. Und die bayerische ist allerdings 3 Tage vor der hessischen in Kraft getreten. Also die sind noch die Nase noch knapp vorne.
Deswegen haben die Bayern auch gesagt, wir stimmen dem Grundgesetz nicht zu.
Ja, das war nicht der Grund, sondern die fanden es einfach zu föderal, also zu wenig föderal.
Naja, alles gut.
Sie haben aber trotzdem im gleichen Beschluss gesagt, wir akzeptieren es. Also immerhin.
Naja, aber es ist ja wirklich so, also dieses Grundgesetz eigentlich, also normalerweise muss eine Verfassung vom Volk verabschiedet werden. Und ich bin ein großer Feind zu sagen, das Grundgesetz ist keine Verfassung. Das stimmt nicht, das Grundgesetz ist eine Verfassung. Mhm. Aber dieses Grundgesetz ist halt niemals wirklich wie eine normale Verfassung in Kraft getreten.
Naja, aber das ist nicht zwingend. Nein, also das steht ja nirgends, dass Volksabstimmung...
Ja, sicherlich, wenn, dann würde es in einer Verfassung stehen. Das ist mir schon klar. Aber trotzdem ist der normale Weg...
Genau, also im letzten Absatz steht ja meistens der Modus des Inkrafttretens.
Ja.
Oder der Ratifikation steht dann drin. Und es gibt, ehrlich gesagt, es gibt ja sogar Länder, die gar keine Verfassung haben, wie Israel, was jetzt ein großes Problem ist, wenn man den Staat irgendwie so beschädigen will, wie es die jetzige Regierung tut. Großbritannien auch, das war beim Brexit ein großes Problem, weil es auch keine bestimmten Regeln für bestimmte Sachen gab. Die Verfassungen, jetzt müsste man mal überlegen, welche Verfassungen nicht vom Volk beschlossen wurden. Die amerikanische natürlich, weil es ja 1787 war. Also es gibt durchaus da andere Modalitäten. Aber du hast recht, der Normalfall ist eine Volksabstimmung. Aber das wollte ich noch kurz gesagt haben. Und jetzt interessiert mich natürlich deine Prognose noch für nächsten Sonntag. Wir haben also ja dann eine, so, das sei jetzt schon mal angekündigt, wir haben ja eine Sonderfolge am Montag.
Genau, wenn wir das hinkriegen, aber das müssten wir eigentlich.
Dann besprechen wir das alles. Aber deswegen ist es ja umso interessanter zu sagen, was dann sein wird, dann müsst ihr vielleicht gar nicht mehr den Wahlabend einschalten.
Genau, also eins wird klar, Markus Söder bleibt definitiv Ministerpräsident.
Klar, ja.
Ich glaube, da wird es keinen Zweifel geben. Wir können uns jetzt über Prozente streiten, aber ich glaube, dass auch die bisherige Regierung bestehen bleiben wird.
Naja, es kann ja sogar sein, es ist richtig absurd, in Bayern kann es ja sogar sein, dass 2/3 der Wähler rechts der Mitte wählen.
Genau.
Also das gab es, ich weiß gar nicht, ob es das jemals schon bundesweit irgendwo gab.
Die CSU hatte zu Strauß-Zeiten und auch einmal unter Stoiber über 60%, also nah da dran.
Genau, und im Parlament war es dann sogar 2/3, weil wegen der 5%-Hürde und so. Aber dass wirklich 2/3 der Wähler rechts der Mitte sind,
das ist auch in Bayern nicht unüblich, weil es gab ja Republikaner und so weiter und die CSU war ja trotzdem immer weit über 50%. Okay. Als die CSU es erstmal unter 50% rutschte, waren ja viele Bayern, wussten gar nicht, dass das legal ist.
Genau, so.
So, und in Hessen weiß ich nicht, kann ich nicht sagen.
Was hast du jetzt gesagt? In Bayern, also Regierung, CSU und?
Und Freiwähler, das wird bestehen bleiben.
Na, das ist ja auch, das war ja sozusagen während der ganzen Aiwanger-Affäre immer von Aiwanger und Söder betont, die Grünen werden es nicht schaffen, uns durch eine Kampagne.
Naja, es gäbe ja noch die Möglichkeit, CSU und SPD zu machen. Also die wären ja der Söder-CSU auf jeden Fall näher als die Grünen. Aber wobei ich glaube, dass das Schwarz-Grün in Bayern auch funktionieren würde.
Ja, aber es kann sein, dass SPD und CSU gar nicht reichen. Also SPD steht ja bei ungefähr 9% und die CSU hat, also bei der CSU wird es spannend. Die haben ja letztes Mal, glaube ich, etwas über 37 gehabt.
Und Herr Söder sollte sein Ergebnis nach Möglichkeit nicht verschlechtern. Das wird aber wahrscheinlich passieren.
Wird wahrscheinlich passieren, okay.
Genau. So, und jetzt gucken wir mal nach Hessen. Das ist mir relativ egal, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich habe schon wieder den Namen des hessischen Ministerpräsidenten vergessen. Weil Volker Bouffier ist es ja nicht mehr. Wie heißt er denn?
Ich finde es immer schön, dass du Volker Bouffier sagst, weil er ja aus der bekannten Kennedy-Familie stammt. Nein, also Bouffier mit F.
Ja, mein Gott.
So ein, zwei Details unterscheiden ihn schon ein bisschen von Jacqueline Bouffier.
Ja, genau. Der hessische Ministerpräsident ist halt so ein Henrik Wüst oder
Daniel Günther. Ich glaube nicht so schlimm wie Henrik. Ich würde den wesentlich sympathischer finden als diese Sprechmaschine.
Ja, aber er ist so allglatt und völlig vergessenswert.
Aber er kann immerhin gerade aussprechen und nicht wie Henrik Wüst jedes Wort abhacken, weil er Angst hat, irgendwas Falsches zu sagen. Aber
wie heißt er denn?
Boris Rhein.
So, also. Ob der Ministerpräsident wird, Tarek Al-Wazir, werden ja zumindest, aber ich glaube, die Grünen sind im Moment so am Boden. Das ist wahrscheinlich beispielsweise. Also sagen wir mal so, Nancy Faeser wird auf jeden Fall nicht hessische Ministerpräsidentin.
Ja, also es scheint ja so, dass SPD, Grüne und AfD alle bei, sagen wir mal, 16%, 17%, 18% liegen.
Was
da ist natürlich
ist.
Statistisch bei Wahlprognosen ist 2 Prozentpunkte heißt gar nichts. Abstand. Also das kann ja auch, die Reihenfolge kann auch anders sein. Deswegen kann es durchaus sein, dass die SPD zweitstärkste Kraft wird und dann müsste sie natürlich sagen, so, die Grünen müssen mit an Bord und dann sind wir bei 35 und dann müsste noch die FDP mit an Bord, wenn sie reinkommt und dann reicht es halt trotzdem nicht. Also es wird tatsächlich definitiv nicht für eine Ampelkoalition reichen.
Genau, also wird es wahrscheinlich zu Schwarz-Grün, Schwarz-Rot.
Also Schwarz-Grün ist aus meiner Sicht auf jeden Fall der Favorit, weil die regieren so gut zusammen, obwohl sie jetzt es ist aber immer so, kurz vor einer Wahl knallt es dann ein bisschen, aber eigentlich finden die sich geil und sind dann eben bei diesen knapp über 50%. Und das.
Aber das werden wir am Montag hören, wie es dann wirklich ausgegangen ist. Also ihr werdet es vielleicht als Politikinteressierte schon vorher wissen, aber
gut.
Wir werden am Montag drüber sprechen.
Ich habe noch eine schöne, witzige Nachricht. Und zwar Günter Krause, von dem haben wir hier an dieser Stelle schon mal gesprochen.
Der ehemalige Innenminister der DDR, Unterzeichner des Einigungsvertrages neben Wolfgang Schäuble.
Genau, und späterer Bewohner des Dschungelcamps für einen einzigen Tag, weil die ihn dann rausgeschmissen haben vom Sender. Und großer Finanzjongleur, Bankrotteur und so weiter. Der ist jetzt verurteilt worden zu 23 Monaten. Und das ist ja man darf ja Bewährung bis 2 Jahre aussprechen. Und also er kriegt Bewährung ganz knapp. für wieder irgendeine Bankrotterie. Und dann stand im Spiegel bei der Berichterstattung, stand also sein letztes Wort nutzte er auch unter anderem, also vor Gericht dann, sein letztes Wort nutzte er unter anderem auch für Promotion für sein neues Buch zum Thema so. Neutrinos. Also das ist ja sein großes Thema, dass man so. Energie in Zukunft aus Neutrinos gewinnt. Also wenn euch das interessiert, kauft sein Buch, das hilft ihm auch.
Nur leihen, nicht ihm kaufen, auch
finanziell.
Bitte. Genau.
Aber toller Typ, muss man sagen.
So auf jeden Fall. Gut, Tillmann, dann danke ich dir herzlich. Jetzt sind wir fast bei einer Stunde. Das ist ja auch, das ist wirklich ungewöhnlich für uns, das muss ich sagen, aber war ja auch eine besondere Folge.
War dann, angenehm, genau.
Genau. Und wir hören uns nächste Woche. Also wir hören uns am Montag. Also wir hören uns quasi in 4 Tagen.
Ja, bis dann.
Bis dann. Tschüss. Tschüss.